NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
21. März 1839. Der Geburtstag des russischen Komponisten Modest Mussorgski.
Wenn ich einmal tot bin, werdet ihr voll Stolz an meinen Namen denken.
Mussorgski ist nur noch eine Leiche. Da kann man nicht mehr helfen.
Es ging ihm schlecht und er wurde eigentlich nicht beachtet.
Er ist ein starker Trinker. Häufig betrinkt er sich bis zum Umfallen. Wie man mir sagte, kam es sogar schon vor, dass er so stark besoffen war, dass er Halluzinationen hatte und allerlei Unsinn sah.
Modest Mussorgski, einer der größten russischen Komponisten, wird nur 42 Jahre alt.
Als er starb, hatte er natürlich seinen Freundeskreis, die ja alle noch lebten und tätig waren, die ihn persönlich unterstützt haben. Einen Erfolg in der Petersburger Öffentlichkeit hatte er um die Zeit nicht. Also er war wirklich verarmt.
So die Heidelberger Musikwissenschaftlerin Dorothea Redepenning.
Den ganzen Nachlass darum hat sich auch Rimski-Korsakow gekümmert.
Nikolai Rimski-Korsakow ist einer von Mussorgskis engsten Weggefährten. Zu den Hinterlassenschaften zählen unter anderem zwei Opern, um die Mussorgski, der 1881 stirbt, bis zuletzt gerungen hat.
Die Problematik eines Menschen, der sein Leben nicht in den Griff bekommt, kann man vielleicht auch daran absehen, dass er mit Feuereifer an zwei Opernprojekten gleichzeitig arbeitet und immer deutlicher wird, dass er keines von beiden würde zu Ende führen können. Beide Opern, Hovanschina und auch der Jahrmarkt von Sorocinski, sind wieder von verschiedenen Leuten bearbeitet und dann auch in verschiedenen Gestalten auf die Bühnen gekommen. Also Hovanschina spielt man etwa in der Instrumentierung von Schostakowitsch.
Eine komische und eine historisch-politische Oper. Die Arbeit daran kann Mussorgski nicht trösten.
Traurigkeit, Traurigkeit und Tränen.
Mussorgski ist
vielleicht zu weich, zu empfindlich für die rauen Seiten des Lebens, um es mal so poetisch zu formulieren.
Dabei bringt Mussorgski beste Voraussetzungen mit, als er am 21. März 1839, heute vor 175 Jahren, im westrussischen Karewo geboren wird.
Modest Mussorgski stammt aus einer Gutsbesitzerfamilie. Er hat eine gute Erziehung genossen, hat Fremdsprachen gelernt, Französisch vor allem, und hat auch sehr schön Klavierspielen gelernt.
Die Aussprache seines Namens doppeldeutig.
Die Deutschen sagen Mussorgski. Die gepflegten Russen sagen auch Mussorgski. Er selber hat Wert darauf gelegt, es ist verbrieft, dass sein Name auf der ersten Silbe betont wird, also Mussorgski. Und zwar deshalb, weil der Name sich herleitet von dem russischen Wort Mussor, was so viel wie Müll oder Dreck heißt. Dessen hat er sich nicht geschämt. Deswegen hat er das so gewollt.
In seinen autobiografischen Notizen spricht der Komponist von sich selbst nur in der Er-Form.
Es ging damit so erfolgreich voran, dass Mussorgski schon als 7-Jähriger kleinere Kompositionen von Liszt vortragen konnte und als 9-Jähriger im Elternhaus vor einer größeren Zuhörerschaft ein großes Konzert.
Er war sehr elegant und sah aus wie ein Bilderbuchoffizier. Er hatte wunderbar gepflegte, gleichsam kunstvoll gestaltete Hände. Er war einfach von herrschaftlichem Aussehen. Hinzu kamen seine sehr eleganten aristokratischen Umgangsformen. Seine Höflichkeit und Wohlerzogenheit waren ungewöhnlich.
Schreibt sein Weggefährte, der Architekt und Kunstkritiker Wladimir Stasow. Mussorgski soll auf dem familiären Gut helfen. Eine für ihn widerwärtige Vorstellung.
Es ist alles unbeschreiblich langweilig und ärgerlich. Zum Teufel mit dem Allem!
Was ihn wirklich fasziniert, ist die Musik. Zumal er in seinem Petersburger Freundeskreis als außergewöhnlich begabt gilt. Dorothea Redepenning.
Mussorgski ist eigentlich Autodidakt. Autodidakt im guten Sinne wie im schlechten Sinne. Im negativen Sinne insofern, als tatsächlich handwerkliche Basis fehlt oder sehr eigenwillig sich angeeignet wurde. Und im guten Sinne, die spontanen Ideen und die Kreativität kann dann wirklich zum Ausdruck kommen, wenn sie nicht, sagen wir mal, durch Regeln sehr früh beschnitten wird.
Sein Freund Wladimir Stasow.
Mussorgski war gleichsam ein Naturtalent und hatte nicht die geringste Ahnung von der handwerklichen Seite des Komponierens. Darüber hinaus kannte Mussorgski bis 1857 kaum etwas von den wichtigen Musikwerken der neueren Zeit.
1859, mit 20 Jahren, unternimmt Mussorgski eine für ihn prägende Reise.
Moskau hat mich in eine andere Welt versetzt, in die Welt der Vergangenheit. Eine zwar schmutzige, aber dennoch, ich weiß nicht weshalb, mich angenehm berührende Welt. Jetzt erlebe ich so etwas wie eine neue Geburt. Alles Russische wird mir vertraut. Ich fange geradezu an, es zu lieben.
Man merkt seiner Musik die enge Verbindung zur Sprache an. Also die Intonation, die Sprechweise, die russische Wortmelodie, das zeichnet sicher nicht nur seine Vokalwerke, sondern auch seine instrumentalen Werke aus.
Meine handelnden Personen sollen auf der Bühne so sprechen, wie lebendige Menschen reden. Das heißt, meine Musik soll die künstlerische Nachbildung der menschlichen Rede in allen ihren feinsten Biegungen sein.
Dieser enge Link zwischen Melodie, Sprechrhythmus, musikalischer Faktur, das ist dann die Grundlage, auf der eine Oper wie Boris Godunow wirklich ein Opus von Weltrang werden konnte.
Überall spielt das russische Volk und das Dorf. Der Bauer, das Bauernweib, der Diakon, der Seminarist, der Mensch und der Pope die Hauptrolle. Und alle von ihm erschaffenen Figuren dienen der Verdeutlichung des Nationalen. Aus ihnen strahlt jene Aufrichtigkeit, jene Wahrheit und jene Unmittelbarkeit, die man nicht aus Büchern haben kann.
Boris Godunow handelt von dem gleichnamigen Zaren aus dem späten 16. Jahrhundert und wird zum Inbegriff der russischen Oper, allerdings erst weit nach Mussorgskis Tod.
Was Mussorgski mit dem Boris macht und später dann auch mit der wieder nicht vollendeten Howantschina, ist ja auch wieder eine westeuropäische Idee, nämlich die eigene Geschichte auf die Bühne zu bringen. Eine große historische Figur.
Wladimir Stasow.
Die junge Generation jubelte und feierte ihn begeistert. Es schien sie überhaupt nicht zu stören, dass sich die Rezensenten in ihren Verrissen der Oper gegenseitig zu übertrumpfen versuchten. Der eine rügte Mussorgskis fehlenden musikalischen Sachverstand, der andere angebliche Ungeschliffenheiten und den fehlenden Geschmack, der dritte die Missachtung von Traditionen und so weiter.
Die Leute, die ihn geprägt haben, das war vor allen Dingen der ältere Mili Balakirev, der als Kopf der Petersburger Komponisten gezählt hat. Dann der etwas jüngere Rimski-Korsakow. Dazu gehörte dann auch noch Alexander Baradin und Cesar Cui.
Das mächtige Häuflein werden die fünf Musiker genannt.
Der Name ist viel später mal eher polemisch in einer Rezension entstanden und man hat sich das dann quasi als Ehrenbezeichnung angeheftet. Was in dem Kreis gewollt wurde, war eine spezifisch russische Musik, die sich durch ihr Russischsein von anderen europäischen Musiken unterscheidet. Und der Weg dahin ging über das Studium von Volksmusik und das Sammeln von Volksliedern.
Doch Mussorgski betont in seiner Autobiografie seine Unabhängigkeit.
Mussorgski kann in keine bestehende Gruppe von Musikern eingeordnet werden, sei es nach dem Charakter seiner Kompositionen oder nach seinen musikalischen Ansichten.
Mussorgskis Gesamtwerk bleibt eher schmal. Kein Solokonzert, keine Sinfonie und nur ein großes Klavierwerk. »1874, als Richard Wagner seine Götterdämmerung und Giuseppe Verdi sein Requiem komponiert, beginnt Mussorgski die Bilder einer Ausstellung. Die Musikwissenschaftlerin Dorothea Redepenning.
Der Hintergrund war eine Bilderausstellung mit Zeichnungen und Bildern von Viktor Hartmann. Und als Viktor Hartmann gestorben ist, hat Mussorgski ihm zu Ehren diesen Zyklus geschrieben und da Bilder von Hartmann in Musik gefasst.« Die Idee der Bilder einer Ausstellung ist sowas wie Programmmusik, also dass ein stehendes Bild in eine musikalische Handlung überführt wird. Auch hierin finden wir anschaulich dargestellt einzelne Figuren wie die beiden streitenden Juden, das alte Schloss oder das große Tor von Kiew.
Mussorgski klagt aus Sicht des Komponisten.
Wie traurig ist das? Der Maler versteht es längst, Farben zu mischen und handelt nach freiem Ermessen. Unser Bruder Musikus aber tüftelt und nimmt Maß. Und hat er Maß genommen, fängt er von neuem an zu tüfteln. Kindlich, die reinste Kinderei.
Dass dieser Zyklus prominent geworden ist, liegt an prominenten Bearbeitungen. Da ist Maurice Ravel zu nennen, in dessen Orchesterfassung das heute ein Klassiker geworden ist.
Als sich Mussorgskis Trunksucht nicht mehr verheimlichen lässt, muss er den Staatsdienst, für ihn ohnehin nur Broterwerb, verlassen. Nun ist er frei. Er arbeitet vor allem an seinen Liedern und Opern.
Die Forderungen der Kunst an ihre Diener sind heutigen Tage so ungeheuer, dass sie den ganzen Mann beanspruchen. Die Zeiten sind vorbei, wo man in seinen Mußestunden komponieren konnte. Gib dich der Menschheit ganz. Das ist es, was die Kunst jetzt verlangt.
Wir kennen ihn vor allen Dingen in der Phase, wo er bereits durch Delirien gekennzeichnet war, durch das berühmte Bild von Ilja Repin, der ja alle großen Figuren seiner Zeit gemalt hat. Mussorgski hat er im Krankenhaus aufgesucht und da dieses berühmte Bild mit der roten Alkoholikernase gemalt.
Modest Mussorgski blieb zu Lebzeiten als Musiker weitgehend verkannt. Doch nicht nur für den großen Sänger Fjodor Schaljapin war er einer der größten Realisten der Musikgeschichte.
Mussorgski als Komponist sieht und hört alle Gerüche eines Gartens oder einer Schenke und erzählt so eindrucksvoll und überzeugend davon, dass auch das Publikum schließlich die Gerüche hört und nachempfindet.
Im Zeitzeichen erinnerte Christoph Fratz an Modest Mussorgski, der heute vor 175 Jahren geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.